Hallo und herzlich willkommen beim Europa-Podcast. Heute schauen wir auf einen Studiengang, der sehr gut zu den großen Fragen passt, mit denen wir uns hier im Europa-Podcast immer wieder beschäftigen. Wie funktioniert Europa eigentlich konkret? Nicht nur in Brüssel, nicht nur auf und in Gipfelerklärungen und politischen Debatten, sondern im Arbeitsalltag von Verwaltungen, in Ministerien und Kommunen, bei NGOs und Verbänden. Konkret geht es heute um den Master European Public Management an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, genauer gesagt an der Berlin Professional School. Der Studiengang richtet sich an Menschen, die bereits Berufserfahrung mitbringen und sich berufsbegleitend weiter qualifizieren möchten. Er ist als Fernstudium im Blended Learning Format aufgebaut, dauert regulär 4 Semester und verbindet europapolitisches Wissen, Europarecht, Verwaltungsmanagement, Führungskompetenzen und eben diesen Praxisbezug. Der Studiengang umfasst je nach Vorstudium 90 oder 120 ECTS. Und wir wollen heute vor allem aus der Perspektive potenzieller Studierender fragen, passt dieser Master zu mir? Wie fühlt sich das Studium im Alltag an? Was bringt er beruflich? Und warum könnte Europakompetenz in Verwaltung, Public Management in Zukunft noch nachgefragter werden? Dafür bin ich heute an die HWR gefahren und möchte euch 3 Gäste vorstellen, die all diese Fragen zum EPM kompetent beantworten können. Zum einen ist das Professor Dr. Florian Furtag, akademischer Leiter des Studiengangs. Herzlich willkommen im Europa-Podcast.
Vielen Dank.
Elena Nathalie, aktuell Studentin im Master European Public Management. Hallo Elena.
Hi.
Und Katja Kersten, Studiengangskoordinatorin und damit eine zentrale Ansprechpartnerin für alle, die sich für dieses Studium interessieren.
Hallo in die Runde.
Hallo und herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Professor Furtag, mit Ihnen möchte ich gerne beginnen. Wenn Sie den Master European Public Management in 2 oder vielleicht auch 3 Sätzen erklären müssten, was ist denn der Kern dieses Studiengangs?
Der Kern dieses Studiengangs liegt darin, dass Sie Europa verstehen lernen und im besten Falle auch lieben lernen. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, weil man immer wieder auch viel Negatives über Europa hört, aber wenn man darauf blickt, was Europa alles geleistet hat in den letzten Jahrzehnten, dann kommt man zum Ergebnis, Europa hat viel geleistet für viele Millionen Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedstaaten. Zuvorderst natürlich Frieden. Das war ja auch das Ursprungsprojekt der europäischen Integration.
Und was unterscheidet denn diesen Master so von anderen klassischen Verwaltungs- oder Europastudien?
Der Unterschied liegt darin, dass wir viel Wert legen auf eine Verzahnung zwischen Theorie und Praxis. Das zeigt sich auch an den Dozierenden, die wir haben, teilweise hier von der Hochschule, teilweise eben auch aus der Praxis, beispielsweise vom Europäischen Gerichtshof. Und dass wir also Wert drauf legen, dass die Studierenden ihre Kenntnisse, die sie hier bei uns erwerben, dann auch in ihrem Arbeitsalltag einsetzen können.
Jemand, der diesen Arbeitsalltag mit Europa auflockern möchte oder erweitern möchte, ist Elena. Elena, du studierst aktuell in diesem Jahrgang den Master. Was war denn für dich der Moment, an dem du gesagt hast, das könnte genau der richtige Studiengang für mich sein?
Ja, also ich bin ja sozusagen europäisch geprägt aufgrund meiner Herkunft. Also ich bin in Berlin geboren und auch aufgewachsen, aber bilingual. Also meine Eltern kommen aus Italien und dementsprechend hatte ich schon ganz früh diesen europäischen Bezug. Und auch der Fakt, ne, dass sowohl Italien als auch Deutschland Teil der EU sind, habe ich natürlich auch viele Vorzüge, die andere Personen dann nicht haben, ne, weil die eben dann nicht Teil der EU sind, wo es dann auch gerade reisetechnisch irgendwie mit Visa und Aufenthaltstiteln und. Also wirklich Probleme, mit denen ich nie konfrontiert war, eben hatten. Und bin ich dann auch sozusagen in meiner Kompetenz dann nach dem Studium und der ersten Berufserfahrung so auf den Trichter gekommen, die beiden Aspekte miteinander zu verbinden. Also auch so ein bisschen so diese Identitätsfrage, die man sich ja damals immer auch schon gestellt hat. So, ja, hier in Deutschland bin ich die Italienerin und in Italien bin ich aber eigentlich die Deutsche, ne? Konnte ich jetzt in diesem Kontext wirklich gut verbinden und habe da auch einfach einen Weg für mich gefunden.
Das ist jetzt sehr persönlicher Zugang zum Studium und auch zu Europa. Wie ist denn das fachlich für dich? Kannst du das in deinem Beruf dann auch einbinden oder ist es ein konkretes berufliches Ziel, das du mit diesem Master verfolgst?
Ja, also ein ganz konkretes Ziel in dem Sinne, also dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt ganz dringend nach Brüssel, habe ich in der Form nicht. Natürlich, wenn sich das zukünftig ergibt, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Aber das ist natürlich auch Zukunftsmusik. Ich habe den Master insbesondere aus Interessensgründen gemacht. Und natürlich hat er auch, weil ich selber Ausbilderin bin, auch den Vorteil, dass ich das natürlich mit in die Ausbildung einfließen lassen kann. Also, dass ich natürlich auch dieses Europagefühl mit meinen Auszubildenden oder der Zielgruppe, die ich betreue, sozusagen teilen möchte. Und auch gerade den Jüngeren, die vielleicht auch gar nicht mehr durchblicken, ne, was macht Europa, was EU, Europäischer Rat, Rat der Europäischen Union, ne, also ganz klassischer Diskussionsfall, dass man erstmal nicht weiß, wer diese ganzen auch gar nicht erstmal sind, dass man das einfach näher bringt und auch eben, sagen wir, nicht nur theoretisch, sondern dass man es denen auch einfach praktisch näher bringt.
Fragen und Antworten näher bringen tun auch Sie, Frau Kersten. Sie sprechen regelmäßig mit Studieninteressierten. Mit welchen Fragen kommen denn die meisten Menschen zuerst zu Ihnen?
Ja, tatsächlich klingelt, ich kann fast sagen, täglich das Telefon natürlich. Freue ich mich ja drüber, wenn die Interessenten sich direkt bei uns melden. Alles dreht sich vorrangig natürlich um die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen. Also was muss ich mitbringen, also um mich bewerben zu können? Da sind natürlich immer dieser erste Studienabschluss, der schon erlangt sein muss und natürlich die berufliche Erfahrung. Viele fragen, ob es halt schon irgendwie Bedingung ist, dass man vorher schon im europäischen Kontext gearbeitet hat.
Das und muss man?
Nein, muss man nicht, deswegen. Ja. Also es ist natürlich ein Plus, wenn man das schon mitbringt, aber es ist keine Zugangsvoraussetzung. Oder halt auch die Frage, ob man zwingend in der Verwaltung arbeiten muss, um diesen Studiengang zu machen. Aber auch das ist keine zwingende Voraussetzung, die definiert ist, sondern es handelt sich ja um einen interdisziplinären Studiengang. Von daher ist er eigentlich offen für alle Studienrichtungen, die da im ersten Studiengang schon mal absolviert wurden. Mhm.
Warum braucht Verwaltung eigentlich Europakompetenz? Ich möchte jetzt in den nächsten Minuten mit Ihnen und euch einmal darüber sprechen, warum der Studiengang ja eigentlich eingerichtet wurde. Ich habe das in den Studiengangsinformationen gelesen, der öffentliche Dienst sucht zunehmend Personal mit Europaerfahrung und auch mit Europawissen und eben Menschen, du hast es gerade auch angesprochen, Elena, die Europa auch erklären können und auch den Unterschied erklären können zwischen Europäischem Rat, Rat der Europäischen Union und Europarat. Herr Professor Vortag, warum ist eine Europakompetenz für die moderne Verwaltung heute so wichtig?
Ja, die Verwaltung muss ja bekanntermaßen Recht anwenden. Und wenn wir uns die viel zitierte Normenpyramide, die es gibt, anschauen, da sehen wir, was ist ganz oben an der Spitze? Da ist das Europarecht. Und dann kommt erst die deutsche Verfassung und dann kommen die Bundesgesetze, Landesgesetze und so weiter. Also Europa hat, wie man es so im Fachjargon sagt, ein Anwendungsvorrang vor nationalem Recht, wenn beide Rechte sozusagen in Kollision stehen und dann darf nur das europäische Recht angewendet werden und das nationale, in dem Fall deutsche Recht, darf nicht angewendet werden. Deshalb ist es wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung dieses Rechtssystem verstehen, denn wenn sie erkennen, dass sie eine deutsche Regelung haben, um einen Fall anzulösen, aber auch wissen, es gibt eine europäische Regelung und dann zum Ergebnis kommen, beide steht im Widerspruch, dann dürfen sie, die deutsche Regelung gar nicht anwenden, sondern nur die europäische Regelung. Und das ist natürlich für eine rechtskonformes Arbeiten der Verwaltung sehr wichtig.
Wenn wir an Verwaltung denken, so landläufig, dann denken ja viele zuerst eben an nationale oder kommunale Zuständigkeiten. Können Sie da vielleicht nochmal konkretere Beispiele bringen, vielleicht auch aus dem Studiengang und aus dem Alltag, wo dann eben diese konkrete Europaerfahrung in der Verwaltung dann auch nochmal sich niederschlägt?
Also ein ganz wichtiger Bereich ist natürlich gerade für Kommunen der ganze Bereich der europäischen Förderpolitik. Bekanntermaßen sind viele deutsche Kommunen pleite, ja. Und das ist natürlich ein Geldsegen aus Brüssel besonders willkommen. Und es gibt in vielen, gerade in den großen Kommunen, Europabeauftragte, die speziell darauf geschult sind, Anträge zu stellen und aus den, berühmt-berüchtigten Fördertöpfen der Europäischen Union Gelder zu akquirieren für die sogenannte Kofinanzierung. Also die Kommune schlägt ein Projekt vor, zahlt die Hälfte und die andere Hälfte im besten Falle wird dann von einem europäischen Fördertopf übernommen.
Elena, war dir vor deinem Studium eigentlich klar, wie stark so europäische Fragen in diesen Verwaltungs- oder Managementsprozess hineinwirken?
Also tatsächlich schon. Ich habe ja vorher öffentliche Verwaltung studiert und hatte ja auch dort schon ein Modul, was Politik und Europarecht hieß. Und demnach war ich auch früh auch auf fachlicher Ebene sozusagen in der Ausbildung oder beziehungsweise in meinem Studium mit Europa in Kontakt getreten sozusagen. Mhm. Auch wenn ich an die Einsatzorte denke, wie beispielsweise ne, Haushaltswesen, Vergabe ist ein ganz großes Thema. Das hat sich auch mit durchs Studium natürlich gezogen, gerade aufs ÖV-Studium. Und das ist unabdingbares Wissen, was in der Verwaltung benötigt wird und auch gerade dann auch eher kritischer gesehen wird, wenn es dort zu Fehlern kommt. Ne? Also was passiert damit? Also gleich immer die Frage, ne, okay, wir haben an sich kein Geld, aber das Geld, was sozusagen dann ausgegeben wird, muss ja auch eben rechtssicher ausgegeben werden. Auch wenn ich jetzt beruflich nicht direkt in der Vergabe tätig bin, ist es mir auch da in der Ausbildung halt wichtig, das konkret zu kommunizieren, da auch so ein bisschen zu sensibilisieren, auch zu sagen, so, habt ihr auch überhaupt die europäischen Rahmenbedingungen im Hinterkopf?
Gab es während deines Studiums einen Moment, in dem du gemerkt hast, jetzt verstehe ich es, jetzt weiß ich, wie Europa tickt oder wie das Ganze zusammenhängt?
Ja, also ich glaube, so diesen, also ganz am Anfang, also das erste Semester war natürlich erstmal wieder, okay, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden natürlich, ne? Auch ein bisschen mehr in diese Theorie. Aber natürlich, wenn man dann die Geschichte auch erstmal wieder aufgearbeitet hat, ne, sozusagen so ein bisschen vom Kern, ne, von einem Spinelli, den man ja auch erstmal nicht direkt auf dem Schirm hat, bis ja heute sozusagen. Also wenn man auch hört, was das Parlament jetzt mittlerweile alles geleistet hat, auch gerade zum Thema, also sehr aktuelle Themen wie Feminismus, ne, nur Ja heißt Ja, dass eben auch Vorreiter sind, die in der Europapolitik, also auch im Parlament, dann eben angestoßen werden. Eben durch diese ganze Entwicklung, die man mitbekommen hat, ist irgendwann so dieser Stein gefallen, wo ich so meinte, ja, ich glaube, ich habe da jetzt einen sehr guten Überblick darüber, wie dieses System funktioniert und kann es dementsprechend auch anderen näher bringen und auch erklären, dass es ein Privileg ist, dass wir in dieser Union, ne, diesem Staatenverbund leben können.
Frau Kersten, merken Sie in der Beratung, dass Bewerberinnen und Bewerber dieses Bedürfnis nach Europakompetenz, das wir jetzt auch gerade schon von Elena gehört haben, auch aus Ihrem Berufsalltag mitbringen, die Fragen?
Teils, teils. Also ich frage natürlich schon auch in solchen Gesprächen oder bei den Infosessions, die wir auch regelmäßig durchführen, A, wie sie auf uns gekommen sind und B, natürlich genau, was so da auch die Motivation ist, sich für diesen Studiengang zu bewerben oder überhaupt zu interessieren. Und ja, klar, diejenigen, die aus der öffentlichen Verwaltung kommen, da kommt natürlich ganz oft das Thema der nächste Karriereschritt, sie wollen weitergehen. Aber bei vielen ist es dann halt auch so, dass sie sich doch ganz konkret eben ja für das europäische Thema interessieren, weil es gibt natürlich auch noch andere Studiengänge, Weiterbildende, Master, man könnte auch deutsche Verwaltung noch weiter dann studieren, aber da bevorzugen sie es dann und sagen, nee, ich möchte eigentlich jetzt wirklich da rein in diesen Bereich, was einfach jetzt nochmal wirklich ja was Neues wahrscheinlich dann das halt ist.
Vielleicht eine Frage an Sie drei, ist der European Public Management Master eher etwas für Menschen, die ja jetzt eh schon so eine europäische Vorprägung haben oder schon im europäischen Kontext arbeiten? Oder ist es etwas auch für Menschen, die bislang merken, na, irgendwie muss ich es besser verstehen und da will ich doch nochmal tiefer gehen? Wie sehen Sie das?
Also ein gewisses, wie soll ich sagen, Faible für Europa sollte man schon mitbringen, ja, weil da ist auch die Motivation, glaube ich, größer, diesen Studiengang in 4 Semester zu absolvieren. Wir müssen dran denken, dass das alles Studierende sind, die nebenbei, ja, in Anführungsstrichen, noch arbeiten. Und dann muss man wirklich, da muss die Motivation, denke ich, schon stark ausgeprägt sein, neben Beruf und Familie eventuell eben diesen Studiengang zu absolvieren. Insofern, also Interesse für Europa, ja, das sollte man mitbringen.
Okay. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was wir mitbringen müssen?
Ja, also ich glaube auch, dass nicht unbedingt im konkreten Arbeitsbezug schon etwas konkret mit Europa vorhanden sein muss. Also ich meine, ich habe ja jetzt auch, also ich bin ja keine EU-Beauftragte beispielsweise, ne, die jetzt 24/7 mit dem Thema in Kontakt ist, aber auch einfach so dieses Große und Ganze mal zu sehen, ne, nur nicht nur in seiner kleinen Bubble zu sein, sondern auch mal nach rechts und links zu schauen und sich vielleicht auch mit ja seiner eigenen Kommune oder je nachdem, woher die Zuschauer kommen, sich einfach so ein bisschen mehr mit seinem Herkunftsort zu befassen. Beispielsweise auch oder mit der eigenen Behörde. Welche Städtepartnerschaften gibt es? Was für Austausche gibt es? Wo kann man mit anderen Menschen, auch anderer Nationen, in Kontakt treten? Wir haben ja auch, sagen wir trotzdem, alle gemeinsame Probleme, sagen wir es mal so, und gemeinsame Lösungen finden. Also da geht es ja jetzt nicht nur ja, darum, okay, ich brauche jetzt unbedingt diesen Master, weil ich damit jetzt meinen nächsten Karriereschritt vorantreibe, auch wenn es ein valider Grund ist, zu sagen, den Weg möchte ich gerne gehen. Aber das ist bei mir zum Beispiel auch nicht der Hauptgrund. Ne? Mir geht es eher wirklich um dieses große Ganze. Und deshalb macht mir das wahrscheinlich auch Spaß. Und deshalb ziehe ich das auch wirklich durch. Wenn man sozusagen, glaube ich, nur die Beförderung im Hinterkopf hat, klar kann man dann auch gut abschneiden, wenn man gut ist. Aber ja, ist dann wieder so eine Frage, wie ja, ernst meint die Person das dann auch wirklich. Das ist eine Motivationsfrage.
Und was vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, die Studierenden kommen ja auf oder in ihrem beruflichen Alltag, ja, wenn sie Medien konsumieren, hören sie ja jeden Tag was über die Europäische Union, über die Organe. Frau Nathalie hat schon vom Europäischen Rat erzählt, vom Rat. Dann gibt es noch den Europarat. Da denken viele, der gehört auch zur Europäischen Union, ist aber nicht so. Ist eine eigenständige europäische Organisation. Und durch den Studiengang bekommen Sie eben die Kenntnisse, ja, was sind das überhaupt für Organe, welche Kompetenzen haben diese Organe. Sie können sie also auch viel besser im sozusagen Dschungel der europäischen Begrifflichkeiten zurechtfinden. Und ich bin überzeugt, dass Ihnen ein Verständnis über Europa eben auch in Ihrem beruflichen Alltag hilft, auch wenn Sie nicht vielleicht direkt europabezogen arbeiten.
Ja, im Großen und Ganzen kann ich mich da vor allem auch anschließen, jetzt was Herr Futter gesagt hat. Eine Begeisterung für Europa muss einfach da sein in diesen Studiengruppen, die da zusammenkommen. Es ist immer wieder spannend zu erleben bei den Eröffnungswochenenden, aus welchen Behörden, von welchen Arbeitgebern die Studierenden kommen, mit welchem Hintergrund. Also, und da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Also eben welche, die zum allerersten Mal sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen und andere arbeiten halt vielleicht auch schon in Brüssel im Parlament, das hatten wir auch schon, oder in Botschaften oder eben koordinieren ESF-Projekte. Von daher bringt das, glaube ich, allen Beteiligten dann was, ganz egal, ob sie bei Null anfangen mit dem Thema oder eben schon einfach ja, fortgeschritten sind.
Dann schauen wir doch mal auf die Inhalte des Studiengangs. Der Studienplan umfasst unter anderem die EU-Grundlagen, das Europarecht, Themen wie Nachhaltigkeit, Politik- und Verwaltungsverflechtung im EU-Mehrebenensystem, aber auch das Wissen über Regierungs- und Verwaltungssysteme im Vergleich. Darüber hinaus vermittelt er Wissen über Verwaltungsmanagement, Führung als Schlüsselkompetenzen. Und dann gibt es auch noch den Wahlbereich zu Recht und Politik sowie Verwaltung und Management. Herr Professor Furtag, wie greifen denn diese einzelnen Bausteine zusammen? Und vielleicht können Sie uns noch mal so die gemeinsame Idee dieses Curriculums erklären.
Wenn ich vor Studierendengruppe im Fach Europa stehe, ist so immer einer meiner ersten Sätze: Europa ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ein Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses, der nämlich dort begann, wo Frau Nathalie schon darauf hingewiesen hat, nämlich unter anderem bei Spinelli. Vielen Dank für die Vorlage. Der ja, als er 1941 eingekerkert war von Mussolini, mit seinen Kollegen das Manifest von Ventotene niedergeschrieben hat und als dann Wegbereiter des europäischen Föderalismus in die Geschichte eingegangen ist. Und, das darf ich noch um eine Aktualität auch zu ziehen, damals schon gefordert, den Aufbau einer europäischen Streitmacht. Und das ist ja genau das, was wir momentan auch diskutieren vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Also das sind die Grundlagen der europäischen Integration, dann die Organe, wir hatten es schon angesprochen, ja, da gibt es so viele, die so ähnlich heißen, kommt man leicht durcheinander, um die auseinanderzuhalten, ist natürlich gerade das erste Modul sehr wichtig, was machen die Organe, wie arbeiten sie zusammen, wie ist das Rechtsetzungsverfahren, dass man versteht, ja, wer macht eigentlich was. Landläufig heißt es, das Europäische Parlament hat eigentlich fast keine Macht, das stimmt so nicht. Das Europäische Parlament ist mittlerweile fast gleichberechtigter Gesetzgeber neben dem Ministerrat. Aber in der Öffentlichkeit kommt es nicht so richtig durch, das muss man auch sagen. Und nach den Grundlagen kommen wir dann im Curriculum eben zum Rechtssystem, das Verständnis ja, welche Rechtsakte werden erlassen. Man hört immer viel, der Parlament hat dies und jenes beschlossen, der Ministerrat hat dies und jenes beschlossen. Was gibt es? Ja, die Rechtsakte, die Verordnungen, welchen Einfluss haben die auf unser Leben? Gibt es ja viele Beispiele, also mir fällt da immer spontan ein, auch wenn ich die Buchstaben immer gerne verwechsel, das USB-C, nein, so ähnlich, Ladekabel.
USB-C.
Ja, dankeschön, Ladekabel, sodass dieser Kabelsalat endlich bei den Handys und anderen Geräten ja der Vergangenheit angehört. Das ist so ein typisches Beispiel, wo ich sage, das ist Europa, ja, das habt ihr Europa zu verdanken, ja, neben dem Euro, den Roaming-Gebühren, die eben dann nicht gezahlt werden müssen und vieles mehr. Das kommt mir alles viel zu kurz und das versuchen wir auch im Studiengang rüberzubringen. Also die Grundlagen, das Recht. Wie sieht es in den Mitgliedstaaten aus hinsichtlich ihrer Regierungs- und Verwaltungssysteme? Wo unterscheiden die sich? Wie kann die Verwaltung auch betriebswirtschaftliche Instrumente einsetzen, um effektiver zu werden? Und natürlich ein ganz wichtiges Modul, was vor Jahren mal auf sozusagen Bitten von Studierenden eingeführt wurde, das ist das Modul mit der Führung, ja, weil viele Studierenden haben ja sozusagen die übergeordnete Motivation, in den sogenannten höheren nicht-technischen Dienst aufzusteigen, also Führungspositionen zu übernehmen. Und da brauchen sie natürlich Input, was Führung, was Kommunikation beinhaltet. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und später gibt es dann eben im dritten Semester auch die Vertiefungsbereiche, entweder Recht und Politik. Da geht es zum Beispiel um eine Vertiefung des Europarechts, geht es um die Außenpolitik der Europäischen Union und um die Innen- und Justizpolitik der EU, wenn es zum Beispiel um das Thema Migration ist. Das ist eines der zentralen Politikfelder. Seit 2015, seitdem die damalige Kanzlerin gesagt hat, wir schaffen das, ja, wir haben es zwar geschafft, aber vielleicht nicht so, wie sie es damals meinte, also mit starken, ja, zum Teil Bauchschmerzen, gerade der Kommunen, die sehr stark belastet sind. Und das ist also, wie gesagt, ein ganz wichtiger Bereich. Oder man wählt eben das zweiten Schwerpunktbereich, Verwaltung und Management. Da kommt das vorhin schon erwähnte Fördermittelmanagement sozusagen in den Mittelpunkt, nämlich wie beantragt man Fördergelder der Europäischen Union. Da hat man wirklich was Handfestes als Verwaltungsmitarbeiter, wenn man sich da auskennt.
Elena, da muss ich dich natürlich sofort fragen, welches Modul oder welches Thema hat dich denn dann am meisten gepackt?
Insgesamt vom Kolloquium, also beziehungsweise von Curriculum oder... Mhm. Also ich fand das Grundlagenmodul auch wieder top sozusagen, erstmal wieder diesen Einstieg zu bekommen und nicht gleich komplett ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Heißt, man hat wieder so eine Art Warm-up, war dann wieder in den ganzen Begrifflichkeiten und so weiter mit drin. Das war irgendwie so schleichend, dann jedes Modul hat ja auch irgendwie aufeinander aufgebaut. Und auch das Führungsmodul zum Beispiel, also ne, gerade wenn man auch Ausbilderin ist und auch eine Vorgesetztenfunktion hat, ist da auch gerade was, das nicht nur Lehren, sondern dann auch eben Führen angeht, auch dann ein Thema. Natürlich ne, bei Auszubildenden auch nochmal anders als später bei Mitarbeitenden, aber das hat mir auch trotzdem sehr geholfen, weil wir ja auch wirklich anhand konkreter Beispiele dann damals in so einem Kreis saßen und dann gegenseitig wirklich Punkte, die dann einem gestört haben, also wir hatten dann verschiedene Fälle, dass man dann das ansprechen musste, ne, die Art und Weise, ne, wie kann man jetzt eine Kritik oder einen Verbesserungswunsch auch äußern, ohne dass es vielleicht gleich zu Deeskalationsstufen oder ähnliches kommt. Ne? Also wirklich Kommunikationsskills, auch ein bisschen Feinfühligkeit, weil auch Führungsmitarbeitende sind auch nur Menschen und Mitarbeitende sind auch nur Menschen, ne? Und das kommt ja dann auf das gemeinsame Miteinander. Also ich würde so sagen, so die Grundlagen, das Führungsmodul und dann hatte ich noch Recht und Politik als Schwerpunkt. Das war sehr spannend. Ich habe auch ganz kurzzeitig, um ehrlich zu sein, überlegt, oh Gott, war das jetzt der richtige Schwerpunkt für mich? Weil das sehr themenfremd erstmal war. Also rein jetzt auch vom Job wäre Verwaltung und Management die logische Schlussfolgerung gewesen. Aber ich wollte bewusst einen Schwerpunkt wählen, wo ich jetzt nicht so einfach an Fortbildungen komme. Also ich hatte vorher noch nie mit Kartellrecht zu tun, als ich da die ersten Vorlesungen gesehen habe mit der Dozentin, die das aber auch sehr aufgelockert sozusagen mit uns durchgegangen ist, war ich so, boah, wow. Gut, ja, also diese Masterarbeit sage ich schon, diese Hausarbeit wird es in sich haben, aber es war auch alles am Ende machbar.
Frau Kersten, wir haben jetzt gehört, es gibt nicht nur die Hard Facts, sondern auch die Soft Skills, die man mitbringen kann oder vermittelt bekommt. Welche Fragen stellen denn so die Interessierten an den Inhalten? Also wollen sie eher wissen, wie juristisch ist das ganze Studium oder wie politisch wird es denn auch? Oder wie praktisch ist es auch angebunden an Exkursionen oder eben an die Arbeitswelt? Was sind denn so die Fragen?
Tatsächlich kommen zu den Inhalten gar nicht so wahnsinnig viele Fragen bei mir an. Da gibt es halt das Modulhandbuch, das ist sehr umfangreich. Darauf verweise ich natürlich auch immer, weil da einfach wahnsinnig viel drinsteht. Das kann man alles sich durchlesen, im Zweifel auch einen Vortrag einfach nochmal anrufen und Rücksprache halten. Was eigentlich vorrangig gefragt ist, auch das ganze Thema Vereinbarkeit. Mhm. Die typische Frage, wie viele Stunden in der Woche muss ich einfach einplanen, um dieses Studium erfolgreich zu absolvieren? Und schaffen wir es wirklich alle? Und reichen 4 Semester aus? Und wann sind die Peaks? Weil beruflich ist bei mir in den und den Monaten ganz viel los. Und also solche Fragen kommen ganz oft halt. Und dann erkläre ich natürlich halt das Format, dieses Blended Learning Format halt, was es halt sozusagen als Angebot von uns gibt und was wir im Grunde, wie wir auch unterstützen natürlich und welche Möglichkeiten es gibt halt auch zum Beispiel mal ja eine Pause einzulegen oder kurz mal auf die Bremse zu treten, weil das Leben geht weiter und es können halt auch diverse Sachen passieren, gute wie schlechte, im Familienbereich, im beruflichen und von daher, das muss ich sagen, das ist auch wichtig und dann fühlen sich viele halt auch sicherer, den Schritt zu machen und halt ja, diesen Studiengang zu beginnen.
Damit bauen Sie mir eigentlich schon die zentrale Brücke für den nächsten Block, den ich mit Ihnen dreien besprechen möchte. Ein zentraler Punkt für alle, die jetzt vielleicht eben zuhören, ist ja auch die Frage, schaffe ich das neben meinem Beruf? Schaffe ich einen Master noch zu absolvieren? Der Master ist berufsbegleitend und Sie haben es schon gesagt, als Blended Learning angelegt. Das bedeutet online gestütztes Selbststudium über die Plattform Moodle und eben auch Präsenzseminare hier in Berlin. Laut Studiengangsinformationen finden sich diese Präsenzseminare 4 bis 5 Mal pro Semester am Freitagnachmittag und samstags statt. Und für das Selbststudium werden, so steht es geschrieben, etwa 20 bis 25 Stunden pro Woche genannt. Elena, da muss ich natürlich sofort dich fragen, wie sieht denn für dich so eine typische Woche aus mit Beruf und Studium?
Ja, also, also ich arbeite Vollzeit. Ich bin tatsächlich mit meinen Stunden damals nicht runtergegangen. War am Anfang, vor allem im ersten Semester, sehr herausfordernd, weil man erstmal wieder so mit dem Zeitmanagement wirklich gucken musste, ne, wo kann man Work-Life-Balance und Uni-Balance, also Work-Life-Uni-Balance jetzt irgendwie unter einem Hut bekommen. Ich bin aber auch ehrlicherweise nicht so ein Fan davon, das jetzt an diesen konkreten Stunden festzumachen. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie viel Know-how bringt man vielleicht schon mit, wie ist das eigene, also wie ist quasi die eigene Aufnahme von Informationen, wie ja, sehr möchte man sich auch die verschiedenen Themen halt reinarbeiten, interessiert einem vielleicht das eine Modul mehr als das andere, das kommt ja auch alles mit dazu, auch später für die Hausarbeiten, ne? Ist jemand eher ein schneller Schreiber oder jemand, der dann sehr viel nochmal Korrektur schreibt sozusagen. Deshalb kann man das jetzt so in der Form nicht sagen, aber es ist natürlich nicht zu unterschätzen. Zeitlich, vor allem wenn man es in Regelstudienzeit schaffen möchte, vielleicht noch als kurze Info, ich bin ledig, habe keine Kinder, ich habe eine Katze und kann mir das dementsprechend auch leisten sozusagen, mich auch mehr rauszunehmen. Ich habe aber durchaus auch Kommilitoninnen und Kommilitonen, die ja auch Familie haben und auch trotz Kinder beispielsweise auch in Regelstudienzeit und auch Vollzeit arbeiten, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, die machen das super an der Stelle, liebe Grüße. Und ja, es ist trotzdem auch herausfordernd. Also,
aber würdest du sagen, dass so 20 Stunden in der Woche schon mitunter aufgebracht werden müssten?
Ja, also, ja, jein. Ich würde alles zwischen 10 und 20 Stunden einbinden. Also wenn man jetzt vor allem die Vorlesungen mit einbezieht, ne, wir hatten ja vorhin das Thema Freitag, Samstag, natürlich hat man dann eine etwas längere Woche, das, alleine da fühlen sich ja dann schon die 20 Stunden nur mit Anwesenheit in den Vorlesungen. Aber sonst der Rest dadurch, dass sich das ja auch streckt und man das ja wirklich auch auf die einzelnen Tage aufteilen kann, würde ich sagen, kann man es so zeitlich ansetzen, aber wie gesagt, das ist total individuell.
Vielleicht kann ich da noch was ergänzen. Also diese 20 bis 25 Stunden sind im Grunde der errechnete Workload und wie Frau Nathalie schon sagte, hängt das wirklich davon ab, welche beruflichen Erfahrungen man schon mitbringt oder gerade hat und da halt auch welches Erststudium zum Beispiel da schon absolviert wurde. Also jemand, der schon einfach 3 Jahre sich intensiv mit rechtlichen Fällen auseinandergesetzt hat, dem fallen dann halt auch diese Rechtsmodule relativ leicht. Ich weiß, andere, die zum ersten Mal jetzt dann so einen Fall lösen müssen, die kriegen da ganz schön graue Haare erstmal. Ne? Also das, keiner kontrolliert diese Zeit. Jeder muss halt selber sehen, dass er sich im Grunde die Inhalte, die da sind, erarbeitet und im Endeffekt halt auch nachweist, dass er Kompetenzen erworben hat durch irgendeine Prüfungsleistung, die da dann definiert wurde.
Frau Kersten, da habe ich gleich nochmal eine Nachfrage, wenn Sie jetzt mit Studieninteressierten sprechen, bevor dieses berufsbegleitende Studium aufgenommen wird, was sollte man denn klären mit dem Arbeitgeber, Familie, Umfeld? Gibt es da so ein paar Tipps, die Sie mitgeben?
Also ich empfehle schon, mit dem engeren familiären Umfeld darüber zu reden. dass ja in den nächsten 2 Jahren einfach das Studium im Fokus steht und vielleicht einige private Sachen nach hinten gerückt werden müssen, dass man nicht jeden Freitag, Samstag mehr vielleicht feiern geht, je nach Alter. Und dass da Verständnis auch ist, weil das kriegen wir auch immer zurückgespiegelt bei den Graduierungsfeiern, wenn wir da dann nochmal doch ein paar persönliche Worte hinten nochmal reden, dass ganz viele sich halt auch bedanken bei ihrer Familie, also Eltern, Freund, Mann, Kinder, wie auch immer da jetzt alle da reinspielen, dass sie nur mit dieser Unterstützung das geschafft haben. Weil es gibt sicherlich harte Zeiten, das ist einfach so, wenn Modulprüfungen geschrieben werden müssen, genau dann wird man krank, genau dann ist die Kollegin krank und man macht irgendwie 2 Jobs. Und da ist es wichtig, dass man sich darüber einfach vorher mal so ein bisschen im Klaren wird, was kommt da an Belastung auf einen zu. Und zum Stichwort Arbeitgeber, da muss ich sagen, das macht sicherlich jeder individuell. Also manch einer ist sicherlich sehr transparent und spricht vielleicht sogar mit der Personalabteilung drüber, mit dem Vorgesetzten, bekommt dann entweder eine Unterstützung oder nicht. Aber ich weiß halt von vielen, die wirklich eine sehr gute Unterstützung bekommen, verschiedene Sachen vielleicht auch noch angeboten bekommen, dass sie halt eben ja diesen Freitag zum Beispiel grundsätzlich dann im Homeoffice arbeiten können, wenn Präsenzen sind. Aber andere, glaube ich, sind auch nicht unbedingt so offen und sprechen das nicht an, weil sie sich halt einfach vielleicht ja klar verändern wollen und das im Grunde noch nicht so signalisieren wollen. Also da gibt es die unterschiedlichen Wege, aber ich empfehle vorher, dass ganz klar zu durchdenken und sich darüber im Klaren zu sein, was da für eine Belastung kommt.
Darf ich da eine Ergänzung noch dazu packen, weil ja gerade so eine gute Vorlage geliefert wurde. Also ich kann das auch wirklich nur bestärken, gerade der Punkt mit Familie, Freunde, dass man dann eher sagt, so ja, ich bin dann heute mal raus, also je nachdem, vielleicht bei den Jüngeren, denen fällt es dann schwerer, was das Feiern angeht. Also viele auch aus meinem Kurs sagen so, ich habe jetzt auch schon einiges durch, also ich muss das jetzt nicht unbedingt, aber ich meine, es wäre auch gelogen, wenn man sagt, dass man irgendwie auch nach einem Wochenende, beispielsweise Präsenzwochenende, Freitag, Samstag, sind wir trotzdem auch in der Regel dann irgendwie zusammen essen gegangen oder haben uns auch untereinander stark vernetzt. Also auch gerade meine Studiengruppe, wir sind auch im privaten Kontext dahingehend, dass wir uns gegenseitig pushen und gatekeepen, würde man ja heutzutage sagen, gibt es nicht. Also Informationen werden geteilt und man freut sich immer mit der Leistung von dem anderen. Manchmal hat man dann auch irgendwie nachts Anrufe, wo man dann zusammen dann verzweifelt an irgendwelchen Fällen. Ja. Aber das macht es halt auch aus, so dieses gemeinsame Studieren und mit der Unterstützung aus dem Freundeskreis, familiären Kreis und auch das Thema Arbeitgeber. Also ich habe das auch angesprochen. Ich meine, es ist jetzt nicht gezwungen, weil ich wohl meinte, ich arbeite Vollzeit, dass ich da jetzt keine Unterstützung bekommen hätte. Aber das muss man natürlich auch dazu sagen, ist auch mal eine finanzielle Frage. Also inwiefern kann man sich das auch leisten, von den Stunden runterzugehen oder möchte es sich leisten? Und das ist vielleicht auch nochmal eine Abwägung, weil es ja vorhin auch zu dieser Frage kam mit den 20 Stunden Workload. Also andere würden eher sagen, bei 40 Stunden Arbeit muss man, plus 20 Stunden, also heißt man eine 60-Stunden-Woche. Gesundheit muss ja auch noch irgendwie gefördert werden, deshalb auch immer regelmäßig Sport, ist ganz wichtig. Und dass man sich auch Zeit für sich nimmt. Aber wirklich so dieses diesen Ausgleich auch zu finden, das ist auch sehr wichtig.
Jemand, der einen Ausgleich am Wochenende dann auch nicht hat, sind dann die Lehrkörper hier an der HWR, Herr Vortag. Ich würde Sie gerne nochmal fragen, wie ist denn das aus Ihrer Sicht, wenn Sie dann die Präsenztermine haben, Freitag, Samstag und dann vielleicht zwischendurch nochmal ein Online-Modul, eine Online-Vorlesung. Wie fügt sich denn aus Ihrer Sicht die Online-Lehre mit der Präsenzlehre zusammen?
Im besten Fall natürlich ergänzend, ja. Und das machen auch viele Lehrende bei uns. Insofern ergänzend, als dass sie entweder zum Beispiel, bevor die Präsenzveranstaltung stattfindet, so eine Kick-Off-Veranstaltung machen und dort erstmal die Studierenden online kennenlernen und dann schon die eine oder andere Aufgabe stellen beziehungsweise ihnen erläutern, wie sie sich auf die Präsenzveranstaltung vorbereiten. Oder eben nach der Präsenzveranstaltung, wenn noch Fragen offen geblieben sind. Denn, wie gesagt, diese Präsenzveranstaltungen, die nicht so häufig stattfinden, ungefähr 8 bis 9 Mal im Jahr, kann man sagen, Freitagnachmittag von 2 bis 7 und am Samstag von 9 bis 4. Wie gesagt, alle Fragen und lassen sich da nicht immer beantworten. Und dann, wenn man im Nachgang noch eine Online-Veranstaltung durchführt, dann können eben diese Fragen beantwortet werden. Und zusätzlich noch, weil meistens ja nach der Präsenzveranstaltung auch die Prüfungsleistung sozusagen abverlangt wird, können die Studierenden nochmal auf die Prüfungsleistung vorbereitet werden, beziehungsweise noch konkret Fragen zu der Prüfungsleistung beantwortet werden.
Ich möchte jetzt im nächsten Block einmal auf die potenziellen Berufschancen, Karrieremöglichkeiten und dann auch die Zukunftsperspektive zu sprechen kommen. Viele potenzielle Studierende fragen sich natürlich, was bringt mir dieser Master denn dann beruflich? In den Studiengangsinformationen heißt es, dass der Master auf Führungsaufgaben in Verwaltung, im Management und Politikberatung vorbereitet. Es geht also nicht nur um Wissen über Europa, sondern eben auch um die berufliche Entwicklung. Herr Professor Fuhrtag, welche beruflichen Türen kann denn dieser Master realistischerweise denn öffnen?
Ich hatte vorhin schon gesagt, dass für viele das Motiv für die Belegung dieses Studiengangs darin liegt, den Aufstieg vom gehobenen Dienst in den höheren Dienst zu erreichen. Der natürlich höhere Dienst ist klar, höhere Besoldungsgruppen, auch ja, größeres soziales Ansehen, ja, da kann man durchaus sagen, was damit einhergeht. Und mehr eben Führungsverantwortung. Man hat dann durchaus dann viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter sich, die man dann auch anleiten muss. Und man muss natürlich als Führungskraft vorangehen, man muss das entsprechende Wissen haben. Und man muss ja auch begeistert über ein Thema sein, damit man andere begeistern kann, nämlich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also innerhalb der Verwaltung kann man aufsteigen, insbesondere eben, wenn man in den höheren Dienst wechselt. Man kann natürlich auch mit dem Studium erreichen, dass man vielleicht in einen Bereich wechselt, wenn man vorher noch nicht da war, der mit Europa stark zu tun hat. Ich würde sagen, mittlerweile alle Bereiche der Verwaltung haben mit Europa zu tun, aber da gibt es natürlich nochmal graduelle Unterschiede. Man kann vielleicht auch versuchen, was bei uns aber ehrlicherweise jetzt weniger der Fall ist, Frau Nathalie hat es angesprochen, nach Brüssel zu gehen, ja, zur Europäischen Kommission. Man kann abgeordnet werden, ja, zum Beispiel als Mitarbeiter in einem Ministerium, ja, gibt es die typische Abordnung an die Kommission in Brüssel. Dafür ist man dann, denke ich, auch qualifiziert, ganz nach Brüssel dann zu wechseln. Das machen sicherlich die wenigsten, ja.
Ich muss dich natürlich jetzt auch noch fragen, hat sich der Blick auf deine Karriere durch das Studium hier an der HWR nochmal verändert?
Also was heißt verändert? Ich glaube, das hat einfach ein paar mehr Türen geöffnet. Also ich wollte ja auch bewusst so ein bisschen mehr in die Breite gehen und da hat eben gerade so dieser europäische Rahmen einfach super gepasst. Ich habe auch vorhin so dieses Networking-Thema angesprochen, ne? Also es gibt ja auch in der Verwaltung durchaus Möglichkeiten im Rahmen von Hospitation, wo man auch mal gucken muss bezüglich finanziellen Möglichkeiten oder auch politischen Situationen, ne, wo man vielleicht hinreisen kann oder auch nicht hinreisen kann, was da einfach alles möglich ist. Und man kann ja nie in die Glaskugel gucken, aber Europa wird auch in den nächsten Jahrzehnten eine sehr große Rolle spielen und es wird auch erforderlich sein, dass wir alle ein bisschen mehr miteinander kommunizieren, auch mehr als es jetzt schon der Fall ist. Demnach kann es definitiv nicht schaden, einfach diesen weiteren Blick zu behalten und nicht mit seinen Scheuklappen irgendwie ja, durch die Welt zu gehen.
Frau Kersten, hören Sie in den Gesprächen mit den Studieninteressierten auch noch Fragen nach den Berufschancen nach dem Studium? Gibt es da auch noch so Fragen?
Ja, tatsächlich kommen die regelmäßig und das habe ich jetzt gerade auch zum Anlass genommen, hier bei uns intern nochmal das Stichwort Verbleibsstudie anzustoßen. Also, weil wir leider nicht so ganz konkret diesen Überblick haben. Also ich bin bei LinkedIn und ich muss sagen, ich habe halt irgendwann mal angefangen, mich wirklich versucht, mit allen Studierenden, die ich in den letzten 7 Jahren hier betreut habe, mit denen ich Kontakt hatte, mich mit denen zu verbinden. Und klar, da wird einem immer mal wieder was eingespielt, dann merke ich halt, okay, der oder die haben den nächsten Sprung geschafft oder haben sich beruflich verändert. Aber tatsächlich habe ich keine Basis so richtig, um da konkret was sagen zu können. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass wir jetzt das anschieben und vielleicht dies Jahr schon nochmal auf die Alumni zugehen und so eine Verbleibsstudie, Befragung losschicken an alle Alumni, die bei uns halt dann Alumni-Netzwerk sind. Ja, auch gleich noch ein Stichwort. Das wäre super, wenn sich da zukünftig auch wirklich alle immer bei uns eintragen, melden, registrieren, weil wir hatten schon mal ein Alumni-Treffen und das kam sehr gut an und wir haben eigentlich auch vor, zukünftig solche Treffen wieder zu organisieren. Und so wie Frau Nathalie sagte, also diese Vernetzung in diesen Studiengruppen ist wirklich ein enormer Faktor, um das Studium erfolgreich zu absolvieren. Und diese Freundschaften, die bleiben. Ganz egal, ob das jetzt nur innerhalb von Berlin oder in ganz Deutschland ist, die Kontakte sind da und die befruchten einen dann halt auch noch nach dem Studium. Und wer weiß, vielleicht ist da dann auch ein Türöffner dabei von den einen oder den anderen.
darf ich vielleicht auch noch ergänzen, also nicht nur auch innerhalb der Studiengruppe, sondern auch jahrgangsübergreifend. Ja, also, der Jahrgang, der zum Beispiel vor mir jetzt dann fertig geworden ist, da hatten wir dann auch das ein oder andere Mal in unserer Teeküche, nenne ich es mal immer, ist man dann irgendwie ja in Kontakt gekommen, hat sich dann ausgetauscht. Manchmal hat man auch, ach, du kommst auch aus Berlin oder ah, du kommst aus einem anderen Bundesland. Und auch da das Thema Gatekeeping, also da hat man auch dann Informationen bekommen, auch zum Handling, ne, dass man dann irgendwie gesagt hat, gerade jetzt in der Masterphase bin ich auch mit jemandem in Kontakt, wieso, also ist jetzt schon echt doller anstrengend und dann kriegt man auch nochmal die Motivation, ne, ja, mir ging es genauso, aber ich habe es geschafft, also wirst du es auch schaffen. Ist natürlich gerade, ne, so zum Thema Prüfungsphase dann immer so ein Thema und es ist auch völlig legitim, das auch einfach zu kommunizieren, weil es gerade, also gerade auch Abschlussarbeiten können auch einfach anstrengend sein. Ja. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, das einfach so transparent zu kommunizieren. Und ja, es ist einfach sehr wertvoll, mit ja, welchen Menschen dann man auch in Kontakt kommt, mit denen man sonst nicht in Kontakt gekommen wäre.
Ja, die Vernetzung ist das A und O halt. Also, und deswegen versuchen wir zum Beispiel auch immer die Präsenzveranstaltung von, wir haben ja immer zwei Semester gleichzeitig im Grunde da, im Winter das erste und das dritte, dass wir dann halt die Präsenzphasen für beide Semester aufs gleiche Wochenende legen, sodass halt genau diese Kontakte da sind auf dem Gang in der Pause.
Dann schauen wir uns auch noch einmal kurz die Voraussetzungen an, um hier auch an der HWR studieren zu können. Wer sich für den Master interessiert, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wir haben es teilweise schon genannt. In der Broschüre wird genannt, dass ein abgeschlossenes Hochschulstudium und mindestens ein Jahr qualifizierte Berufserfahrung nötig sind. Die Bewerbungsphase läuft in der Regel vom 1. Mai bis Mitte Juli und Studienbeginn ist dann zum Wintersemester. Pro Studienstart werden 35 Plätze vergeben. Frau Kersten, wer kann sich denn bewerben und was bedeutet qualifizierte Berufserfahrung konkret?
Also, ganz klassisch, jeder kann sich bewerben, der einen ersten akademischen Hochschulabschluss mitbringt, egal ob von Hochschule oder Universität und auch egal, in welcher Disziplin dieser Studiengang absolviert wurde. Also wir haben, klar, klassischerweise sehr, sehr viele, die die öffentliche Verwaltung studiert haben, aber wir haben auch wirklich exotische Studiengänge dabei, wenn ich mich zurückentsinne, von Ingenieur bis Physiker, von der Polizei kommen sicherlich welche. Also ja, die Bandbreite ist groß. Und zu diesem ersten Studienabschluss muss, genau wie Sie gesagt haben, mindestens in der Regel mindestens 12 Monate qualifizierte Berufserfahrung nachgewiesen werden. Das heißt, qualifiziert verstehen wir dann unter einer Tätigkeit, die auf Sachbearbeiterebene abläuft und sag mal vergleichbar im öffentlichen Dienst mit dem gehobenen Dienst, also mit der ja, Position oder der Ebene des gehobenen Dienstes zu vergleichen ist. Also wer nicht aus dem öffentlichen Dienst kommt, aber im Grunde sozusagen nachweisen kann, Sachbearbeitertätigkeit mit eigenverantwortlichen Projekten etc., der kann sich bei uns bewerben. Was nicht dazu zählt zum Beispiel sind Praxisphasen aus dualen Studiengängen. Die Frage bekommen wir regelmäßig, aber diese dualen Studiengänge, da gehört halt diese Praxis mit zur Ausbildung und deswegen sagen wir, nein, das ist nicht die qualifizierte. Es geht wirklich darum, Praxiserfahrung nach dem ersten Abschluss.
Was macht denn aus Ihrer Sicht eine gute Bewerbung aus?
Tatsächlich sind es eigentlich Hardfakten. Wir haben ja wir verlangen kein Motivationsschreiben. Also das wird auch immer gefragt, ob man noch irgendwie besondere Merkmale hervorheben kann. Es sind eigentlich wirklich die Fakten. Es gibt ein Online-Portal, da muss man sich klar die verschiedenen Sachen hochladen, wie eben erster Studienabschluss, nachweisen, dass man mindestens 180 Credits in seinem ersten Studium erworben hat. Die Note muss nachgewiesen werden des ersten Hochschulabschlusses und dann eben ja die Monate der Berufserfahrung. Und wir hatten schon die Situation, dass es deutlich mehr als 35 Bewerbungen gab, was sehr gut für uns natürlich ist. Und dann muss ein sogenanntes Ranking durchgeführt werden nach unserer Ordnung. Und da spielen dann halt genau die Note rein des Hochschulabschlusses und die Monate der Berufserfahrung. Oder wer eben dann noch schon auch nachweisen kann, dass er im europäischen Kontext gearbeitet hat, der kann sich da noch ein paar Punkte extra verdienen. Und dann gibt es halt einfach eine Rangliste tatsächlich.
Herr Professor Vortag, Sie haben vorhin gesagt, so ein bisschen Motivation für Europa muss man schon auch mitbringen für diesen Studiengang.
Definitiv, ja.
Jetzt haben wir von Frau Kersten gehört, dass es ja auch eine sehr heterogene Studierendenlandschaft ja dann gibt, die sich ja auch hier bewirbt und dann ja auch zugelassen wird. Wie gehen denn Sie als Professor dieses Studiengangs dann damit um, dass da so unterschiedliche Karrierewege dann sich in diesem Studiengang kumulieren?
Also alle kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, ja, das ist ja das, was Sie gerade auch zum Ausdruck bringen wollten. Für die einzelnen Module, für die Bearbeitung der Module haben wir ja sogenannte Pflichtliteratur, die gelesen werden sollte, und dann noch empfohlene Literatur. Gut, die Praxis zeigt einem, dass nicht alle zu 100% die Pflichtliteratur lesen. Ja, gut, das liegt in der Natur der Menschen, in dem Fall der Studierenden. Also jeder macht es unterschiedlich. Manche bringen eher eben aber auch schon Vorkenntnisse mit. Und ich denke, ich spreche auch für die anderen Kolleginnen und Kollegen. Wir versuchen natürlich dann in den Präsenzveranstaltungen erstmal so eine gemeinsame Basis zu schaffen. Ja? Also auch, dass diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, ja, fragen wir natürlich nicht nach, vielleicht die Literatur nur zur Hälfte gelesen hat, dass die dann trotzdem sozusagen mitkommen im Stoff. Und wie gesagt, wir legen da nochmal die Grundlagen. Dann werden auch von vielen Dozierenden auch die eine oder andere Gruppenarbeit angefertigt, wo die Studierenden selber interagieren können, in der Gruppe etwas arbeiten. Dann werden diese Ergebnisse vorgestellt, da kann man auch schon wieder Präsentationstechniken üben. Und im besten Falle sind eben am Ende einer solchen Präsenzveranstaltung alle Studierenden auf dem gleichen Wissensniveau.
Elena, jetzt muss ich natürlich den Ball wieder zu dir spielen. Gibt es etwas, was du vor der Bewerbung zu diesem Studiengang gerne gewusst hättest?
Hast mich eiskalt erwischt. Also so jetzt per se fällt mir nichts ein.
Ich kann mich nicht erinnern, haben wir damals telefonisches ein Gespräch gehabt oder waren Sie bei einer Infosession dabei von der TV?
Ich war bei einer Infosession dabei, wahrscheinlich deshalb gab es also, dann nichts, was ich extra, also nochmal erfragt habe, weil ich dann...
Das ist unsere Erfahrung, muss ich sagen. Also ich werde natürlich auch immer gefragt, schaffen es alle, wie ist die Abbrecherquote? Ja, es gibt sicherlich eine Abbrecherquote, aber die ist sehr, sehr gering. Und ich ziehe das daraus, dass die meisten eigentlich sich vorher in irgendeiner Art und Weise bei uns melden und Rücksprache halten oder eben zu einer unserer Infosessions kommen, wo wir ganz, ganz viele Fragen beantworten, jeder sehr, sehr individuell, sodass eigentlich dann wirklich genau wahrscheinlich vorher alles klar ist. Und ich habe jetzt festgestellt, zum Beispiel jetzt aus dem letzten Intake 2025, da hat ein Student relativ schnell das Studium wieder abgebrochen. Aber tatsächlich hat er sich vorher nicht einmal mit mir unterhalten oder war in keiner Infosession und kam dann halt auch zu mir und hat gesagt, er hat sein komplett unterschätzt, diese zeitliche Investition, die er dazu zu erbringen hat, und sagt, es war alles super interessant und er fühlte sich auch gut beraten, aber er schafft es einfach nicht zeitlich und kommt vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Aber das hat mir halt einfach wieder auch deutlich gemacht, dass es wirklich ein wichtiger Aspekt halt, also dieses: Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine Mail, wir verabreden uns, kommen Sie in eine Infosession.
Wichtig ist ja auch zu wissen, dass dieses Studium auch Geld kostet. Das Studienentgelt beträgt laut Homepage derzeit 9.800 Euro bei Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit.
Korrekt.
Enthalten sind dort auch eben die Studienkosten, Unterrichtsmaterialien, Prüfungsabschlussgebühren sowie der Career Service und Events. Gibt es denn etwas weiteres, was wir noch wissen müssten, Frau Kersten, zu den Kosten, zur Finanzierung, Ratenzahlungen?
Ja, also die HWR ist halt keine private Hochschule. Das heißt, wenn man sich hier für das Studium entscheidet und den Studiengang beginnt, zahlt man als erstes für das erste Semester und schließt keinen Vertrag ab, wie bei privaten Hochschulen, wo dann irgendwie gleich die komplette Summe drin steht. Das heißt, das ist immer so ein bisschen vielleicht auch die Sicherheit, ne, so, die man mitgeben kann. Oh Gott, wenn ich wirklich feststelle, es ist gar nichts für mich, oh je, da muss ich alles zahlen. Nein, das müssen Sie nicht. Also Sie zahlen das erste Semester. Und dann, genau wie jeder es aus dem ersten Studium kennt, gibt es Rückmeldezeitraum und dann meldet man sich halt zurück durch die Zahlung der nächsten Summe. So läuft das bis zum Ende des Studiums. Aber es gibt auch eine Ratenzahlung, also dann, das bieten wir auch an. Das sind dann zwei Zahlungen pro Semester. Also auch da kommen wir den Studierenden entgegen.
Und jetzt zum Abschluss müssen wir ja natürlich auch noch mal die Frage stellen, für wen passt dieser Master eigentlich? Wer bis jetzt zugehört hat, hat gesehen und gehört, dass es unterschiedliche Wege hier in diesen Studiengang gibt. Ich möchte aber noch so eine kleine Entscheidungshilfe mitgeben. Stellen wir uns einmal eine Person vor, die diese Folge hört, europapolitisch interessiert ist, vielleicht in der Verwaltung oder Organisation arbeitet und sich überlegt, soll ich mich bewerben oder nicht? Herr Professor Furtak, woran merkt diese Person, dass der Studiengang wirklich zu ihr passt?
Wenn er sich die Inhalte des Studiengangs anschaut, wird er ziemlich schnell sehen, ob die Module, die angeboten werden, sozusagen sein oder ihr Interesse weckt. Und wie gesagt, mit dem Master, das ist die Eintrittskarte, ja, müssen wir nochmal ganz formal werden, das ist die Eintrittskarte für den Aufstieg in den höheren Dienst. Also es müssen eigentlich mehrere Punkte zusammenkommen. Einmal die Motivation für das Thema, ja, Europa, und natürlich die Motivation, sich beruflich zu verbessern, sprich im besten Falle den Aufstieg in den, wie gesagt, höheren Dienst zu schaffen.
Elena, welche Kolleginnen und Kollegen hast du schon angesprochen, dass sie demnächst auch hier an der EPN studieren?
Also ich habe tatsächlich einen Kollegen aus einem anderen Amt, der hatte mich angesprochen auch auf den Master und überlegt jetzt noch, ne, welches werden soll. Aber grundlegend würde ich den Master an Personen weiterempfehlen, die lernbereit sind. Also gerade auch das Thema Europa, das schläft nicht. Ne? Also fängt bei der Geschichte an, aber hört nicht bei der Geschichte auf, sozusagen. Ne? Also es ist fortlaufend, fließend, also Allgemeinpolitik auch. Ne? Also natürlich, ne, Europapolitik ist etwas, was sehr anpassungsfähig ist. Und was ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, ist, dass es auch gut ist. Ne? Wir haben ja auch vorhin sehr viel positiv über Europa gesprochen und es ist auch positiv, aber dass man auch mal hinterfragt. Ne? Also wie kann man auch selber aktiv werden? Also ne, viele haben beispielsweise die Bürgerbegehren auf EU-Ebene gar nicht auf dem Bildschirm sozusagen. Ne? Dass man dann auch überlegen kann, ja, wenn man damit dann vielleicht mal nicht zufrieden ist, was kann man denn tun? Dass ich einfach sage, ja, wer Interesse an diesem ganzen Konstrukt hat, auch so diese Werte, die wir insgesamt vermitteln und was wir auch leben wollen, interkulturelle Zusammenarbeit, dass man ja eben schon auch ein offener Mensch sein sollte.
Welche Eigenschaften muss man aus Ihrer Sicht mitbringen, Frau Kersten?
Man sollte doch im gewissen Umfang resilient sein, um einfach diese Anforderung, die da zeitlich in den nächsten 2 Jahren dann auf einen zukommt, zu meistern. Also das Format muss auch passen, ne? Also das Lernformat, sprich es ist halt einfach wahnsinnig viel natürlich. Der größte Umfang erfolgt im Selbststudium. Also man muss halt irgendwie sich selber organisieren können, sein Zeit- und Selbstmanagement gut im Blick haben, um sich entsprechend vorzubereiten auf die Präsenzveranstaltung. Das sind Möglichkeiten, um sich auszutauschen, sich zu vernetzen, sich ja auch wieder so ein bisschen einen Push zu holen, wenn es einem vielleicht mal schlecht geht. Aber das Format des Fernstudiums muss einem halt auch liegen. Das stimmt, ja. Das sollte man mitbringen.
Und vielleicht, wenn ich noch, oder sozusagen, da wir jetzt schon gegen Ende gehen, einen Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, nämlich das absolute Highlight des Studiengangs. Frau Kersten lacht schon, sie weiß, was jetzt kommt, nämlich die Exkursion nach Brüssel, die alle 2 Jahre stattfindet, zu den Institutionen der Europäischen Union, zum Parlament, zur Kommission, zur ständigen Vertretung Deutschlands bei der Europäischen Union, zur Landesvertretung Berlins oder eines anderen Bundeslandes. Aus den Reaktionen, ja, hinterher der Studierenden sehen wir, dass das bleibt in Erinnerung. Ja, das ist ein Highlight des gesamten Studiums, weil hier, ja, wie sagt man so schön, ja, lernt man die graue Theorie, die wir aber versuchen natürlich immer auch mit Praxis, ich hatte es gesagt, anzureichern, aber dann vor Ort in Brüssel, ja, da gibt es ja diesen Wow-Effekt, ja. Dann sieht man tatsächlich die Institutionen, die Menschen, die da drin arbeiten, die Menschen, die für das Thema Europa brennen, sich tagtäglich damit auseinandersetzen, und man kommt in Kontakt mit diesen Menschen. Da entstehen auch Kontakte, wie gesagt, zwischen Studierenden und Referentinnen und Referenten, und einfach mal dieses, sonst ist es immer so abstrakt, ja, dieser Moloch Brüssel, was wird da gemacht, was wird da entschieden, aber da ist man vor Ort und bekommt hautnah mit. Und wie gesagt, das ist eines der Highlights des Studiums.
Gibt es weitere Highlights, die wir noch ansprechen könnten zum Ende unserer Folge?
Also ich kann auch an der Stelle, Brüssel war, also ich war auch mit dabei bei der Studienfahrt, und das war in jeglicher Hinsicht bereichernd. Also ich war vorher auch noch nicht in Brüssel, also heißt, ne, wenn es jetzt auch so um die Weiterentwicklung geht, war das auch immer wieder eine neue Perspektive, die eröffnet wurde. Auch so dieses, ne, als Studentin von Referenten oder EU-PolitikerInnen so sitzen und die reden ganz normal mit einem, dass man auch wirklich das Gefühl hat, okay, es ist ein Mensch vor einem und nicht irgendwie so ein Roboter oder irgendjemand, der einem was Böses möchte oder nicht demokratische Werte vermittelt. Das ist auch sehr angenehm gewesen, auch die verschiedenen Einblicke in die verschiedenen Institutionen, ob es jetzt bei der COM, also Kommission, war oder im Parlament auch quasi zu sehen, ne, wie das auch mit den Dolmetschern funktioniert, wie die sich untereinander vernetzen und wie das mit der Übersetzung funktioniert, ne, dass da nicht nur eine Person dann für ein Land dann da sitzt, sondern dass sie dann mindestens zu dritt sind und dann so in diesem Wechsel ja einfach mal wirklich realistische Einblicke von diesem ja doch eher Konstrukt EU, Europa ja, mitzubekommen.
Frau Kersten, gibt es noch einen Punkt, den Sie mitgeben möchten zum Schluss?
Ich überlege gerade, also ich war zweimal schon mit in Brüssel. Ich habe diese Studienfahrten im Grunde organisiert, das ganze Programm dafür organisiert. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, also Anreise und Hotel muss jeder Student selber zahlen oder jeder Studierende. Aber wir organisieren das Programm. Es ist ein sehr anspruchsvolles Programm. Wir haben teilweise 4, 5 Termine am Tag. Geht flott von A nach B. Aber genau, diese Nähe, die man dort bekommt und das macht die Sache spannend. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass wir eben ein paar Alumni dort halt auch haben, die uns ein bisschen die Türen geöffnet haben. Das hilft. Oder wir haben Studierende, die eben Kontakte dorthin haben. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel in der Landesvertretung, in der Staatskanzlei von Hessen. Das, sag ich mal, wurde ermöglicht durch einen aktuellen Studierenden zum Beispiel. Das ist halt natürlich dann auch eine großartige Möglichkeit, halt einfach der Gruppe halt was auch bieten zu können. Aber so als Highlight.
Vielleicht noch zu Beginn des Studiums, Frau Kersten, oder sozusagen bevor es wirklich losgeht, nämlich beim Einführungswochenende, haben wir in den letzten Jahren oft eine Europaabgeordnete hier aus Berlin zu Gast gehabt, ja, wo dann die Studierenden zum ersten Mal einen Kontakt, ja, mit einem Europa oder einer Europaabgeordneten ganz konkret hatten und ja, wie Frau Nathalie schon gerade sagte, ja, da steht ein ganz normaler Mensch vor allem, ja, ist ein Abgeordneter, aber spricht mit den Studierenden, beantwortet die Fragen und da hat man gleich schon mal einen Einblick in das ganze Thema.
Wir haben heute über einen Studiengang gesprochen, der Europa nicht abstrakt behandelt, sondern als konkrete Kompetenz für Verwaltung, Management und Politikberatung versteht. Was nehme ich mit aus diesem Gespräch? Erstens, Europakompetenz ist längst keine Zusatzqualifikation mehr, sondern wird in vielen Bereichen moderner Verwaltung und zahlreicher Organisationen immer wichtiger und nachgefragt. Zweitens, der Master European Public Management ist anspruchsvoll, aber bewusst berufsbegleitend aufgebaut. Online-Phasen, Präsenzseminare, Praxistransfer und eben auch das Eigenstudium sollen hier zusammenpassen. Drittens, für Interessierte lohnt sich ein ehrlicher Blick auf die drei Fragen. Habe ich die Motivation für ein berufsbegleitendes Studium? Will ich Europa nicht nur verstehen, sondern beruflich anwenden? Und suche ich eine Qualifikation, die Fachwissen, Management, Recht, Führung und Praxis verbindet? Und viertens, hier an der HWR arbeiten Menschen, die nicht nur Wissensvermittlung im Blick haben, sondern ein engagiertes Team, das Lehre und Betreuung der Studierenden des EPM ganzheitlich denken und die Studierenden unterstützen. An dieser Stelle möchte ich einen ganz herzlichen Dank aussprechen an Professor Dr. Florian Furtag, Elena Nathalie und Katja Kersten. Danke für das Gespräch und alle Informationen, die ihr hier gehört habt, werden natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Die Bewerbungsfrist ist bis Mitte Juli, also überlegt euch, ob der Studiengang etwas für euch ist und bewirbt euch hier am EPM. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut.